Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Sollte die Fußball-WM in Katar boykottiert werden oder nicht? Das ist die Frage, die in den vergangenen Tagen immer lauter gestellt wurde, rund um die ersten Qualifikationsspiele für das Turnier im kommenden Jahr. In dieser Sendung hören Sie zwei gegensätzliche Positionen. Ein klares Ja von den norwegischen Fans und ein klares Nein von einem Politikwissenschaftler, der in Katar lebt. Außerdem hören Sie, warum die Finanzierung von Fanprojekten durch den DFB auf der Kippe stand, wie Radsportler nach einer Corona-Infektion sich langsam wieder an ihre Form heranarbeiten und die Geschichte des kölschen Palästinensers Rabia Khalil, der kommende Woche um die Teilnahme an Olympia ringt. Vor 3 Wochen gewinnt Werder Bremen das Nachholspiel gegen Arminia Bielefeld und hat danach 11 Punkte auf die Bielefelder Vorsprung, die auf dem Relegationsplatz stehen. Und einige Bremer Fans sind damals schon beruhigt, dass nicht nochmal so ein Abstiegskampf bevorsteht wie im vergangenen Jahr. Aber dieses Gefühl schwindet, denn während die anderen Teams punkten, verliert Bremen auch in Stuttgart und hat jetzt nur noch 7 Punkte Vorsprung auf Platz 16.
Während Stuttgart langsam anfangen darf, von Europa zu träumen, erlebt Bremen einen Osterausflug zum Vergessen. Beim 0:1 in Stuttgart hieß der Unglücksrabe des Nachmittags Ludwig Augustinsson. Eine Flanke von Stuttgarts Borna Sosa lenkte er in der 81. Minute ins eigene Tor. Bei allem Frust nahm Trainer Florian Kohfeldt es am Ende mit Humor.
Eine meiner Lieblingsrubriken im deutschen Fernsehen, die kommen ja aus Bremen, das ist das Kacktor der Woche. Und da haben wir uns wieder für beworben. Dementsprechend würde ich Arne Zeigler bitten, die Rubrik jetzt einzustellen, damit wir wieder solide weiterspielen können.
Bremen verpasst es in einer ausgeglichenen Partie, den Abstand nach unten auszubauen und muss sich schnell schütteln vor dem DFB-Pokal-Viertelfinale am Mittwoch in Regensburg. Der VfB Stuttgart hat seinen Saisonzielklassenerhalt dagegen erreicht. Erleichterung bei Kapitän Gonzalo Castro.
Wir freuen uns unheimlich, vor allem nach dem Bayern-Spiel, dass wir jetzt wieder eine Reaktion gezeigt haben, dass wir gewonnen haben gegen Bremen. Und wir haben nächste Woche hier zu Hause Borussia Dortmund. Also ich glaube, es wird schwer genug und danach können wir, glaube ich, schauen, wo die Reise hingeht.
Auch wenn es nicht ausgesprochen wurde, der VfB darf nach Europa schielen, hat mit 39 Punkten 4 Zähler Rückstand auf Platz 6.
Aus Stuttgart, Julia Metzner. Die Stuttgarter jetzt auf Platz 8 und es könnte auch noch Platz 7 werden, je nachdem wie Union Berlin spielt. Im Berliner Derby gegen Hertha BSC steht es nach 51 Minuten 1:1. Wohin die Reise geht, scheint aber zumindest für die Bayern klar zu sein. Die nächste Meisterschaft. Denn auch ohne Robert Lewandowski gewinnt der Rekordmeister gestern Abend das Spiel gegen Verfolger RB Leipzig. Statt 1 Punkt Rückstand sind es jetzt 7. Gegen diese Bayern kaum aufzuholen. Philipp Weiskirch.
Das war's dann wohl.
Klar, im Fußball ist schon viel passiert, aber es ist sehr unwahrscheinlich.
0-1 verliert also RB um Abwehrmann Willi Orban. Der Rückstand auf die Bayern 7 Punkte.
Ich glaube, wenn alles normal läuft, wird da kein Türchen mehr aufgehen.
Denn die Bayern haben den Schlüssel zum Türchen und von innen abgeschlossen.
Natürlich wird man das gerne hören von mir.
Aber Münchens Trainer Hansi Flick will über die Meisterschaft erst reden, wenn sie wirklich fix ist.
Ich glaube, wir alle wissen, meine Spieler wissen, auch das ganze Umfeld, dass es heute ein wichtiger Schritt war. In eine gute Richtung.
Dabei hätte es auch in eine ungute Richtung gehen können. Denn die Leipziger waren
in meinen Augen die bessere Mannschaft.
Und Julian Nagelsmann, der RB-Coach, hat eigentlich ganz gute Augen.
Wir haben viele Chancen. Er spielt in der zweiten Halbzeit zumindest, wenn man ein Spiel gegen Bayern sieht. Für andere Bundesligaspiele vielleicht nicht extrem viele Chancen, aber für ein Spiel gegen Bayern im Normalfall schon. Haben aber leider sehr viel vorbeigeschossen.
Nicht das erste Mal in dieser Saison. Wenn es darum geht, Großchancen zu versemmeln, dann ist Leipzig ganz vorne mit dabei. Woran liegt das nur, Willi Orban?
Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, im Endeffekt fehlt so ein bisschen Killerinstinkt, letzter Abschluss, dann die Effektivität vom Tor.
Und es fehlt ein echter Torjäger.
Natürlich, wenn wir einen hätten, der 15, 16, 17 Tore schießt, dann glaube ich, hätte man nicht verloren.
Die Bayern haben so einen, wobei Robert Lewandowski ja in Leipzig verletzungsbedingt fehlte. Aber schießen können halt noch andere.
Ja, ich stehe eigentlich dann da, wo ich mich am wohlsten fühle, aus der Tiefe kommt.
Nach Top-Vorbereitung von Kimmich und Müller sorgte Leon Goretzka für den Treffer des Abends und damit für den kleinen, aber wichtigsten Unterschied.
Ja, ich erwische den Ball gut, schieße ihn rein und bin natürlich überglücklich, dass ich dann auch meinen Teil dazu beitragen konnte, dass wir das Spiel gewinnen können.
Und vielleicht, wenn nicht sogar ziemlich sicher, haben die Bayern damit noch ein bisschen mehr gewonnen als nur ein Spiel.
Wer also wirkliche Spannung sehen möchte, muss mal wieder in die zweite Liga gucken. 2 Saisons in Folge hat der Hamburger Sportverein ja den Aufstieg verpasst, jeweils vor allem wegen der schlechten Rückrunde. Und auch in diesem Jahr schwächelt der HSV auf der Zielgeraden. Selbst ein 3:0 Vorsprung gegen Hannover reicht nicht zum Sieg. Holger Gerska berichtet.
Drei Auswärtstore, ein nur durch die Halbzeitpause verhinderter Hattrick von Aaron Hunt, Chancen für ein viertes, fünftes oder sechstes Tor und letztlich doch die große Leere. Der HSV hat mal wieder eingerissen, was vorher mühsam aufgebaut wurde. Vor allem durch Aaron Hunt, der seine drei Tore bis zum 3:0 in der 50. Minute per Distanzschuss erzielt hatte und letztlich doch nicht jubelte.
Ja, wir sind, glaube ich, alle nicht zufrieden, so wie das Spiel gelaufen ist. Wenn man auswärts 3:0 führt, darüber hinaus noch, glaube ich, das 4- und 5:0 machen muss, meiner Meinung nach. Und am Ende 3-3 spielt, können wir nicht zufrieden sein.
Nach dem 1:3 vergab Bobby Wood freistehend die beiden größten Chancen des Spiels. Nach dem zweiten Treffer der 96er kam dann Simon Terodde. Der Torjäger traf auch prompt, das Tor stand dabei aber hauchdünn abseits. Selbst nach dem 3:3, das Haraguchi artistisch im Liegen erzielte, gab es noch eine Siegchance, aber Kin Zombie setzte den Ball freistehend nebens Tor.
Hamburg damit mit 50 Punkten auf Platz 2, punktgleich Greuther Fürth auf Platz 3 und 4 Punkte dahinter, aber mit 2 Spielen weniger Holstein Kiel. Auch Fortuna Düsseldorf hat den Aufstieg noch nicht ganz aufgegeben. Die Düsseldorfer gewinnen bei Darmstadt mit 2:1, 7 Punkte Rückstand auf die Aufstiegsplätze jetzt. Am anderen Ende der Tabelle hat Sandhausen einen wichtigen Sieg gefeiert. Trotz 2 Corona-Fällen gewinnt der Tabellenvorletzte gegen den Letzten aus Würzburg mit 2:1. Stefan Kerstold.
Der SV Sandhausen gewinnt die wichtige Partie gegen Schlusslicht Würzburger Kickers mit 1:0 und schafft damit den Anschluss an die rettenden Tabellenplätze. Nach 317 Minuten ohne eigenen Treffer beendete Kevin Behrens die Torflaute. Er verwandelte einen Handelfmeter kurz vor der Pause sicher. Der SVS, der auf die positiv auf Corona getesteten Linzmeier und Paurewitsch verzichten musste, war bis zur 70. Minute die bessere Mannschaft. Erst danach kamen auch die Gäste zu guten Möglichkeiten an. Am Ende aber zitterte sich das Team von Gerhard Kleppinger zum wichtigen Heimsieg.
So, das war das 1:0 natürlich. 2:1 hat Nürnberg gewonnen gegen Paderborn und verschafft sich damit auch Luft im Abstiegskampf. Nürnberg zieht an Jahn Regensburg vorbei, die 1:1 in Aue spielen. Alle diese Spiele weiterhin ohne Fans, wegen Corona und damit natürlich auch ohne Ultragruppen, die anderen Gruppen Fahnen klauen wollen und damit provozieren und auch ohne große Polizeiaufgebote. Gewalttätige Konflikte sind aber lange vor Corona schon zurückgegangen. Das liegt nachweislich auch an den Fanprojekten, den Brückenbauern zwischen Fans, Verbänden und eben Polizei. Seit 30 Jahren gibt es sie, ihre Arbeit wird geschätzt. Trotzdem wollte der DFB das Geld für Fanprojekte plötzlich kürzen. Thorsten Poppe über die Gründe, warum das jetzt nicht passiert.
Es war ein Beschluss, der bei den Fanprojekten für große Verunsicherung gesorgt hat. Im September 2020 entscheidet das DFB-Präsidium, die Finanzierung von Fanprojekten eigenständig zu kürzen. Von 3,3 Millionen Euro auf nur noch 3 Millionen Euro pro Jahr. Und für neue Fanprojekte soll es gar kein Geld geben. Leidtragender ist unter anderem ein geplantes Fanprojekt in Ingolstadt. Für Martin Bergmeier vom Drittligist FC Ingolstadt eine nicht nachvollziehbare Handlung. Er sitzt für die Anhänger als Vertreter im Vorstand des Vereins.
Der Finanzierungsstopp kam für uns, wie für alle anderen, auch sehr unvorhergesehen und hat wirklich für sehr viel Unverständnis gesorgt. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das Thema in Ingolstadt ja schon einige Jahre jetzt hinzieht. Uns wurden vom DFB keine nachvollziehbaren Gründe genannt, weshalb sozialpädagogische Jugendarbeit, wie sie eigentlich quasi an jedem Profifußballstandort bereits etabliert ist, in Ingolstadt jetzt nicht möglich sein sollte.
Die Fanprojekte sind in den 90er Jahren gegründet worden, als gewalttätige Ausschreitungen im Fußball an der Tagesordnung gewesen sind. Auch ihnen ist es mit zu verdanken, dass es heute im Umfeld von Fußballspielen kaum noch dazu kommt. Als sozialpädagogische Einrichtungen für Fußballfans dienen sie als Brücke zwischen den Anhängern, dem Verein und der Polizei. In Ingolstadt sollte das insgesamt 69. Fanprojekt in Deutschland an den Start gehen. Die Kommune und das Land hatten bereits zugesichert, ihren Anteil an der Finanzierung zu tragen. Sobald es diese Zusage gibt, hat sich der DFB eigentlich freiwillig dazu verpflichtet, die andere Hälfte zu zahlen. Aber dann kommt der Beschluss des Präsidiums, keine neuen Fanprojekte mehr zu finanzieren und bei allen bereits existierenden die Förderung erheblich zu kürzen. Das habe bei den Fanprojekten zu großen Existenzsorgen geführt, betont Michael Gabriel von der Koordinationsstelle der Fanprojekte.
Die Finanzierungssystematik für die Fanprojekte beruht darauf, dass der Fußball 50% eines Jahresetats mitträgt, unter der Voraussetzung, dass die Kommunen und die Bundesländer die anderen 50% beisteuern. Wenn jetzt der Fußball reduziert, das ist dann sofort existenziell, weil wenn wir 20.000 Euro weniger haben an einem Standort, dann ist das eine halbe Stelle und dann heißt das sofort, dass es auch direkt in die Arbeit eingreift.
Die Sorge um ihre finanzielle Ausstattung hat hinter den Kulissen zu kontroversen Diskussionen geführt. Denn der DFB ist für alle Fanprojekte ab der dritten Liga zuständig, die Bundesligen übernimmt die DFL. Aber gerade unterhalb der dritten Liga spielen viele Traditionsvereine mit großer Anhängerschar. Eine Situation, die durchaus Konfliktherde bietet. So hat beispielsweise die Polizei dem Verband mit einem Schreiben direkt an Präsident Fritz Keller darauf aufmerksam gemacht, wie essentiell die Fanprojekte für eine friedliche Fankultur seien. Auch von Fanprojekten als auch Städten und Kommunen ist Kritik an den DFB herangetragen worden. Sie werfen dem DFB vor, sich mit der eigenständigen Kürzung nicht an die Vereinbarungen gehalten zu haben. Allein die Diskussion darum würde das erheblich belastete Klima zwischen Fans und Verband noch einmal deutlich verschlechtern, gibt in dem Zusammenhang Michael Gabriel zu bedenken.
Wir kriegen das auch von den Jugendlichen an jedem Standort auch geschildert, wie wertvoll die Arbeit ist, wie wichtig ihr Fanprojekt für sie ist. Also das ist total ein falsches Signal, gerade jetzt zu den jetzigen Zeiten, ein Signal auszusenden, die Arbeit wird nicht mehr in der Form von unserer Seite aus unterstützt, wie sie über viele Jahre unterstützt worden ist.
Dieser massive Druck auf den DFB seitens vieler Akteure, die im Profifußball als Partner agieren und die öffentliche Diskussion darum, hat letztlich beim Verband dann doch noch zu einem Umdenken geführt. In einem DFB-Schreiben aus dem März dieses Jahres an die Fanprojekte heißt es:
Der DFB beteiligt sich weiterhin mit 50% an der Gesamtfördersumme der Fanprojekte. Diese Finanzierungszusage gilt bis zum 31. Dezember 2022. Der DFB ist grundsätzlich bereit, die Neueinrichtung von Fanprojekten in Ingolstadt und Würzburg zuzulassen und in die Finanzierung einzusteigen.
Ab 2023 soll dann eine Reform der Finanzierung in Kraft treten. Wie diese genau aussehen wird, ist noch nicht bekannt. Zusammen mit Partnern wie Polizei, Fanprojekten, Städte und Kommunen will der Verband diese Reform gemeinsam erarbeiten. Im Vorfeld seiner Entscheidungen im September hatte der DFB die Wichtigkeit der Fanprojekte auch immer wieder betont. Deshalb ist es für Martin Bergmeier vom FC Ingolstadt umso unverständlicher, warum der Verband so agiert hat. Der Fanvorstand des Clubs hätte sich eine andere Vorgehensweise gewünscht, gerade wegen des mehr als zerrütteten Verhältnisses zwischen DFB und Fans.
Die Kehrtwende des DFB zeigt in erster Linie, dass dieser unabgesprochene Finanzstopp von Anfang an eine ziemlich alberne Idee war. Nichtsdestotrotz sind wir in Ingolstadt jetzt erstmal froh, dass der öffentliche Druck bewirkt hat, dass der Beantragungsprozess für unser Fanprojekt mit einem halben Jahr Verzögerung erstmal fortgesetzt werden kann. Mit seinem Verhalten suggeriert der DFB, dass Fanthemen hier erstmal als Kostenpunkt angesehen werden. Gerade bei den aktiven Fans ist die Glaubwürdigkeit des Verbands natürlich eh schon extrem angekratzt. Und da trägt ein solcher Schritt mit einer solchen miserablen Kommunikation mit Sicherheit nicht zur Entspannung bei.
Sagt der Fanvorstand des FC Ingolstadt im Beitrag von Thorsten Poppe. Champions League Halbfinale erreicht, in der Bundesliga Tabellenführer und noch ungeschlagen. Bisher sind die Frauen des FC Bayern ähnlich dominant aufgetreten wie die Herren. Aber wie bei den Herren klappt es auch bei den Frauen im DFB-Pokal in diesem Jahr nicht. Gegen den großen Kontrahenten aus Wolfsburg verlieren die Bayern das Halbfinale mit 0:2. Tabea Kunze.
Das Prestigeduell gegen den FC Bayern München gewonnen und das nächste Pokalfinale klar gemacht. Da fiel es Wolfsburgs Nationalspielerin Svenja Huth nicht schwer, ihre Gefühle in Worte zu fassen.
Überglücklich. Also ich glaube, wir haben heute eine absolute Energieleistung gezeigt, von der ersten bis zur letzten Minute. Und haben das, glaube ich, sehr verdient und pure Freude.
Huth selbst war eine der Wolfsburger Schlüsselspielerinnen in diesem Halbfinale. Sie leitete mit ihren Pässen beide Tore ein. Das frühe 1:0 durch Popp in der 13. Minute und das 2:0 durch Pajor in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Der VfL spielte willensstark und selbstbewusst. Von negativem Druck nach dem Champions League Viertelfinal aus unter der Woche war nichts zu merken.
Wir haben uns überhaupt nicht unter Druck setzen lassen. Unser Slogan ist immer hungrig und ich glaube, das passt absolut zu dieser Mannschaft. Das DFB-Pokalfinale ist das, was wir noch in der eigenen Hand haben. Und genau so sind wir in dieses Spiel gegangen. Wir sind einfach jetzt glücklich.
Nach dem Sieg gegen den bis dahin ungeschlagenen Liga-Spitzenreiter FC Bayern haben die Wolfsburgerinnen nun beste Chancen, die erste titellose Saison seit 2012 zu vermeiden. Im Finale von Köln ist das Team um Svenja Huth klarer Favorit gegen Eintracht Frankfurt. Der 7. Pokalsieg in Folge winkt.
Der Wunsch ist natürlich riesengroß, aber es wird trotzdem auch im Finale kein einfaches Spiel. Eintracht Frankfurt ist auch eine junge, hungrige Truppe und die wird uns auch nochmal alles abverlangen. Aber wir werden uns genauso gut darauf vorbereiten und wir wollen den Pokal in Wolfsburg behalten.
11 Spieler Arm in Arm in schwarzen Trikots und vorne drauf weiße Buchstaben mit Farbe gemalt, die zusammen die Wörter Human Rights ergeben. So hat sich die deutsche Nationalmannschaft vor dem ersten Qualifikationsspiel für die WM 2022 in Katar präsentiert. Auch gegen Rumänien und Nordmazedonien haben die Spieler auf die Menschenrechte hingewiesen. Vor dem Anpfiff öffentlichkeitswirksam. Und nach vielen Jahren, in denen Fußballprofis sich kaum politisch geäußert haben, spricht Nationalspieler Toni Kroos 5 Minuten lang unter der Woche im eigenen Podcast über Arbeiter in Katar, die bei 50 Grad ohne ausreichend Wasser schuften müssen. Und kritisiert offen, dass die FIFA die WM dorthin vergeben hat.
Grundsätzlich muss ich auch sagen, dass ich die Vergabe, die allerdings natürlich schon über 10 Jahre her ist, an Katar nicht gut finde. Also das hat aber mehrere Gründe. Das eine sind ja die Arbeitsbedingungen, aber es gibt ja auch den einen oder anderen Punkt, sag ich mal. Es gibt es ja nach wie vor so, beispielsweise, dass Homosexualität in Katar unter Strafe steht und auch verfolgt wird.
Und deswegen sei es wichtig, dass der Fußball seine Reichweite nutzt, um auf diese Themen aufmerksam zu machen. Gar nicht hinzufahren, davon hält Kroos nicht so viel.
Man muss sich ja die Frage stellen, was bringt ein Boykott von so einem Turnier? Ist es wirklich so, dass sich dann dort entscheidend was verbessert? Ändern sich dann die Arbeitsbedingungen? Ich glaube, nein.
Das sehen manche anders. In Norwegen hat sich zum Beispiel in den vergangenen Wochen eine Boykottbewegung formiert, angetrieben von Fans und manch einem Vereinsfunktionär. Und diese Bewegung ist dann übergeschwappt in andere Länder. Und vielleicht hat sie erst dazu geführt, dass nicht nur die deutschen, sondern auch die dänischen und niederländischen Spieler für Menschenrechte protestiert haben. Und das hat wiederum Einfluss auf die Boykottdebatte in Norwegen, wie Jana Sinram festgestellt hat.
Please rise for the national anthem of Norway.
Diese Bilder von Norwegens erstem WM-Qualifikationsspiel gegen Gibraltar gingen um die Welt. Zu den Klängen ihrer Nationalhymne ziehen sich Erling Haaland und die anderen Spieler die roten Trainingsjacken aus, darunter weiße T-Shirts mit der Aufschrift Human Rights off and on the pitch. Menschenrechte auf dem Platz und daneben. Ein großartiges Zeichen sei das gewesen und eine wichtige Botschaft, sagte der Präsident des norwegischen Fußballverbandes NFF, Terje Svensson, norwegischen Medien. Die Initiative von Nationaltrainer Ståle Solbakken und seiner Mannschaft mache deutlich, dass den Spielern die Situation im Gastgeberland Katar am Herzen liege. Eine nette Geste, aber nicht genug, findet dagegen Gerd Moldestad. Er ist Sprecher der Norsk Supporterallianz, des Dachverbands von mehr als 40 norwegischen Fußballfanclubs.
Ich finde es gut, dass sich die Spieler engagieren wollen. Es ist lobenswert, dass die Nationalmannschaft ihre Stimme einsetzt, um Einfluss zu nehmen. Aber für uns Fanclubs ist klar, dass ein Boykott der einzig richtige Weg ist.
Boykott er veien å gå.
Über die Möglichkeit eines WM-Boykotts wird in Norwegen seit Wochen diskutiert. Den Anstoß gab ein Artikel des britischen Guardian. Dieser berichtete Ende Februar, dass seit der WM-Vergabe an Katar vor 10 Jahren mindestens 6.500 Gastarbeiter ums Leben gekommen seien. Gerd Moldestad findet, damit sei endgültig eine Grenze überschritten.
Wir meinen, dass nun Grenzen nodd.
Man hat jetzt lange genug versucht, den Dialog zu suchen. Es gibt immer noch Berichte über Menschenrechtsverletzungen, über Arbeiter mit sklavenähnlichen Verträgen. Viele sind gestorben. Wir finden, es ist Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen.
Das findet nicht nur die Norsk Supporterallianz. Inzwischen machen sich auch 7 von 16 Erstligavereinen für einen Boykott stark. Der erste Aufruf kam im Februar von Tromsø IL. Inzwischen haben sich unter anderem Brann Bergen und Norwegens Rekordmeister Rosenborg Ballklub Trondheim eingeschlossen. Und das, obwohl die dortige Vereinsführung eigentlich lieber auf einer Linie mit Norwegens Fußballverband geblieben wäre, räumt Vorstandschef Ivar Koteng ein. Wie der NFF war er gegen einen Boykott.
Unser Argument ist, dass es mehr bringen würde, mit den Menschen zu sprechen, um Einfluss auf die Situation in Katar zu nehmen. Aber die Mitgliederversammlung hat eine klare Entscheidung getroffen. Und die lautet, dass wir als Verein für einen Boykott stimmen werden.
Letztlich hätten aber ohnehin alle im norwegischen Fußball das gleiche Ziel, sagt Koteng, ob sie nun für einen Boykott seien oder dagegen.
Die Situation der Arbeiter muss sich verbessern und die Entscheidungen der FIFA müssen transparenter werden, als sie es heute sind.
Die Entscheidung soll auf einer außerordentlichen Sitzung am 20. Juni fallen. Auf dieses Datum hat der NFF die Frage des möglichen Boykotts bei seiner Jahreshauptversammlung Mitte März vertagt. Ein Stimmrecht haben dabei neben der Verbandsführung und den Regionalverbänden auch alle Vereine der ersten, zweiten und dritten Liga, ebenso wie die der obersten Frauenligen. Für die Befürworter gehe es nun also darum, möglichst viele Clubs von einem Boykott zu überzeugen, sagt Gerd Moldestad von der Norsk Supporterallianz.
Er meinte, dass wir bestimmt uns für Boykott.
Wir waren der Meinung, dass man den Boykott hätte beschließen sollen, bevor wir in die Qualifikation eingestiegen sind. Deshalb schauen viele Menschen die Spiele der Norweger nicht an. Ich selbst habe keine einzige Minute davon gesehen. Es gibt also schon eine Art Boykott, aber die eigentliche Frage wird demokratisch auf der Sondersitzung entschieden. Und darauf müssen wir nun eben warten.
Fraglich ist, wie viel Gewicht ein Boykott im Juni noch hätte. Norwegen war seit Jahren bei keiner WM-Endrunde mehr dabei. Besonders wahrscheinlich ist das nach den ersten drei Qualifikationsspielen auch dieses Mal nicht. Die Entscheidung würde aber in jedem Fall Aufsehen erregen, ist sich Reidar Sulli sicher, der Vorsitzende des norwegischen Sportjournalistenverbandes.
Klar, Norwegen hat sich seit 1998 nicht mehr für eine WM qualifiziert. Aber dass ein Land eine Fußball-WM boykottiert, ist so selten, dass die Tatsache an sich schon Beachtung finden würde.
Für den norwegischen Verband würde ein Boykott so oder so finanzielle Einbußen bedeuten, erklärt Sulli. Und es bestehe eine gewisse Furcht, dass die FIFA den Schritt bei künftigen Turnieren bestrafen könnte. Dass es am 20. Juni wirklich so weit kommt, daran glaubt der Sportjournalist inzwischen weniger als noch vor ein paar Wochen. Das hat auch mit dem T-Shirt-Protest der Nationalmannschaft zu tun.
Es macht Eindruck, dass große Nationen wie Deutschland und die Niederlande der norwegischen Aufforderung gefolgt sind. Ich glaube, Ståle Solbakken und seine Mannschaft haben einen Weg gewählt, mit dem viele zufrieden sind. Sie finden, das reicht. Norwegen hat Nein gesagt.
Sicher sei er allerdings nicht, sagt Sulli.
Man kann nie wissen, was auf so einem Treffen passiert. Und die Vereine in Norwegen haben große Macht. Es kann also alles passieren.
Eindrücke aus dem Land, das den Boykott der WM 2022 in Katar vorangetrieben hat, von Jana Sinram. Gegen einen Boykott argumentiert hingegen Daniel Reiche. Er ist Politikwissenschaftler und Professor an der Georgetown-Universität in Katar, die auch von der Qatar Foundation finanziert wird. Er leitet dort eine Forschungsinitiative, die sich damit beschäftigt, welche Auswirkungen die erste Fußball-WM im Nahen Osten haben wird. Und ihn habe ich vor der Sendung gefragt, wie die Protestaktionen und die Boykottdiskussionen bei ihm vor Ort in Katar wahrgenommen werden.
Mit Verwunderung und Enttäuschung, denn Katar hat in den letzten Monaten viele Reformen eingeleitet, insbesondere die Bedingungen der Gastarbeiter verbessern sich sukzessive. Als erstes Land in der Region hat Katar einen Mindestlohn eingeführt, der im März in Kraft getreten ist. Und das viel zitierte Kafala-System, das man als eine Art System moderner Sklaverei bezeichnen muss, ist abgeschafft worden. Das heißt, wer das Land verlassen will, kann dies tun, ohne wie vorher die Zustimmung des Arbeitgebers einzuholen. Und wer einen Job wechseln möchte, aus welchen Gründen auch immer, weil er sich verbessern kann oder weil der vorherige Arbeitgeber ihn nicht gut behandelt hat, der braucht dafür auch keine Zustimmung mehr und kann dies aus freien Stücken tun. Damit setzt Katar neue Standards in der Region. Und jetzt gilt es darauf hinzuwirken, dass auch Nachbarländer wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emiraten den katarischen Reformen folgen. Denn wir dürfen nicht vergessen, diese Länder sind viel größer. Dort leben noch sehr viel mehr Menschen, die noch nicht von solchen Reformen profitieren.
Diese Reformen, die Sie gerade genannt haben, die bestehen zwar auf dem Papier, aber Amnesty International und auch Human Rights Watch haben auch noch im Herbst vergangenen Jahres gesagt, dass diese positiven Reformen oft durch schwache Umsetzung untergraben werden und durch die Unwilligkeit, Arbeitgeber, die ihre Arbeiter missbrauchen, zur Rechenschaft zu ziehen und auch, dass die Inspektionen inadäquat seien, um Missbrauch zu entdecken. Also ist die Kritik, die es an den Arbeitsbedingungen gibt, nicht dann trotzdem so gerechtfertigt, dass man auch einen Boykott rechtfertigen kann?
Jedes Gesetz ist nur so gut, wie es Anwendung findet. Ich habe zuvor 12 Jahre im Libanon gearbeitet. Das ist ein Land, das notorisch dafür ist, Gesetze nicht umzusetzen. Vor allem zum Beispiel gibt es dort ein Nichtraucherschutzgesetz, aber in jedem Restaurant wird geraucht. Das ist in Katar nicht so. Katar ist, ich würde mal sagen, das Deutschland des Nahen Ostens. Hier werden Gesetze umgesetzt. Sicherlich gibt es noch Anfangsprobleme bei der Umsetzung der Arbeitsmarktreform. Und was ich sehr positiv finde, dass auch lokale Medien anfangen, über Verstöße gegen diese neuen Gesetze zu berichten. Das macht mir Hoffnung, dass die Gesetze auch adäquat umgesetzt werden. Aber die Rolle von Menschenrechtsorganisationen neben Medien ist sehr wichtig, um auf Missstände hinzuweisen und die angemessene Umsetzung dieser Gesetze zu gewährleisten.
Aber jetzt gibt es ja diese Missstände. Also ist nicht auch die Debatte gerechtfertigt, dass man sich als Fußballmannschaft überlegt, ob man tatsächlich zu einer WM fährt, die eben Menschenrechtsverletzungen dann billigen würde?
Also ich habe für meinen eigenen Podcast Qatar FIFA World Cup 2022 kürzlich den Direktor der International Labour Organization interviewt, der gesagt hat, dass die Reformen historisch sind und Qatar ein Pionier in der Region ist. Und er hat sich sehr positiv zur Umsetzung geäußert,
aber
dass es einzelne Verfehlungen gibt.
Aber auch an der Unabhängigkeit der ILO gibt es ja inzwischen Zweifel, weil es eine Zahlung von Katar an die ILO im Jahr 2017 gegeben hat und seitdem sich die Haltung der ILO gegenüber Katar deutlich geändert hat. Ist das nicht auch ein Problem, dass die ILO inzwischen nicht ganz mehr diese unabhängige Aufsichtsbehörde ist, die sie vielleicht mal war?
Das sehe ich nicht so. Und auch Human Rights Watch und Amnesty International haben sich klar gegen einen Boykott ausgesprochen, wie im Übrigen auch diese Woche Frau Schenk von Transparency International in einem großen Interview im Spiegel. Und auch der Internationale Gewerkschaftsbund hat die Fortschritte bei den Arbeitnehmerrechten in Katar sehr gelobt. Nochmal, Herr Rieger, es ist sehr wichtig, dass wir Katar nicht mit Deutschland oder Norwegen vergleichen, sondern mit den anderen Ländern in der Region. Und im Vergleich mit den anderen Ländern in der Region ist Katar jetzt ein Pionier. Und der Druck, der ausgeübt werden sollte, ist nicht nur gegenüber Katar, sondern auch gegen Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, dass sie dem positiven Beispiel Katars folgen.
Aber wir reden ja trotzdem über eine Weltmeisterschaft. Und da ist es ja trotzdem die Frage, inwieweit man Abstriche bei Menschenrechten macht. Also das ist ja praktisch eine Argumentation, dass Menschenrechte relativierbar sind. Sind sie das?
Nein. Aber ich denke, dass die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar in die Sportgeschichte eingehen wird als das Sportgroßereignis, das am meisten ein Land kulturell, politisch und ökonomisch verändert hat. Solche Veränderungen konnten wir nicht beobachten, als zum Beispiel Russland die Fußball-WM ausgerichtet hat, als China die Olympischen Spiele ausgerichtet hat. Es hat in diesen Ländern keinerlei Verbesserungen im Bereich etwa der Menschenrechte gegeben. In Katar gibt es Verbesserungen.
Was macht Sie so optimistisch, dass das nach der WM auch so bleibt? Es hat ja jetzt zum Beispiel auch im Februar schon wieder Vorstöße gegeben von der beratenden Versammlung in Katar, dass die gerade erst geschaffenen Gesetze für die Arbeiter wieder zumindest teilweise zurückgenommen werden. Also dass dann doch wieder mehr Arbeiter eine Erlaubnis brauchen, zum Beispiel, um das Land zu verlassen.
Das stimmt. Sie sprechen auf einen Beschluss des Shura Councils an. Das ist ein Beratungsgremium, das keine Kompetenzen hat, aber auch zeigt, dass es innerhalb Katars unterschiedliche Strömungen gibt. Und deswegen gilt es, den Teil der Königsfamilie zu unterstützen, der Reform will. Ich bin sehr optimistisch, dass der Reformweg fortgeschritten wird. Denn Katar geht es ja nicht nur um Reputation und Ansehen in der Welt, sondern vor allen Dingen auch um nationale Sicherheit. Es möchte gute Verhältnisse mit so vielen Ländern wie möglich haben. Es ist umgeben von zwei großen Ländern, gegen die es sich militärisch nicht verteidigen könnte, Iran und Saudi-Arabien, das einzige Land, zu dem es eine Landgrenze hat. Und der Sport ist über die Jahre ein Weg geworden, um gute Verhältnisse mit vielen Ländern zu bauen, um dadurch auch Sicherheit zu haben.
Lassen Sie uns noch einmal zurückkommen zum sozusagen sportlichen bzw. zum Protest, den es gegeben hat. In der deutschen Nationalmannschaft spielen unter anderem Toni Kroos, dessen Verein Real Madrid wird von der Fluggesellschaft Emirates gesponsert, also der staatlichen Fluggesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate. Leon Goretzka, Joshua Kimmich und Manuel Neuer spielen bei Bayern München, da spielen noch ein paar andere deutsche Nationalspieler. Bayern wird von Qatar Airlines gesponsert. Wie glaubwürdig können diese Spieler sein in ihrer Kritik an Qatar?
Ja, also Toni Kroos spielt für Real Madrid, das von Emirates gesponsert wird aus Dubai. Das heißt, das Gehalt von Toni Kroos wird in Teilen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten gezahlt. Es wäre sicherlich gut, wenn Toni Kroos seine Prominenz dafür nutzen würde, dass die Reformen, die in Katar eingeführt wurden, wie Mindestlohn und Abschaffung des Kafala-Systems, auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten eingeführt werden. Toni Kroos hatte sich nicht geäußert, als 2017 die Vereinigten Arabischen Emirate mit Saudi-Arabien eine Land-, See- und Luftblockade gegenüber Katar verhängt hatten und gefordert hatten, dass Katar sein Sender Al Jazeera schließen sollte, der neue Maßstäbe für Pressefreiheit und kritische Berichterstattung im Nahen Osten gesetzt hat. Sicherlich ist seine Stellungnahme sehr selektiv und Menschenrechte sind universell. Und er sollte auch unter anderem die miserablen Arbeitsbedingungen der Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter bei Emirates ansprechen. Das findet man ja einfach dazu Presseberichte. Der Altersrassismus bei der Airline, wo man mit 50 aufhören muss zu arbeiten, die schlechte Gesundheitsversorgung und die Gehaltskürzungen, die dort vorgenommen wurden. Und sicherlich könnte er sich auch zu diesen Themen äußern.
Also wenn man von dem einen profitiert, darf man das andere nicht kritisieren?
Ich finde, dass Toni Kroos hier auf der verkehrten Seite der Geschichte steht. Katar hat angefangen, viele Reformen auf den Weg zu bringen. Und statt Katar es zu erschweren, sollte er Katar dabei unterstützen und einfordern, dass auch die Vereinigten Arabischen Emirate, die Teile seines Gehalts zahlen, diesem Weg folgen.
Jetzt arbeiten Sie an einer Universität, die von der Qatar Foundation mitfinanziert wird, eine Stiftung, die von Mitgliedern der Familie des Emir geleitet wird. Wie frei können Sie denn als Wissenschaftler Kritik an Katar üben? Wie unabhängig sind Sie?
Das ist eine legitime Frage, die mir häufig gestellt wird. Die Georgetown-Universität als führende Universität weltweit im Bereich der internationalen Beziehungen hat ihren Hauptsitz in Washington, D.C. Wir haben einen kleinen Außencampus hier in Doha. Es gibt einen Vertrag zwischen der Georgetown-Universität und der Qatar Foundation, nach dem wir Lehre und Forschung so vornehmen können, wie wir das auf dem Hauptcampus in Washington, D.C. tun. Es werden auch Themen wie Homosexualität ganz offen in unseren Kursen diskutiert. Und insofern kann ich mich frei äußern und bin da sicherlich in einer Sonderstellung, habe aber auch den Vorteil, dadurch, dass ich hier vor Ort bin, vielleicht Zugang zu Informationen zu haben, die man von außen nicht so ganz hat. Und insofern denke ich, habe ich auch die Möglichkeit, einen differenzierteren Blickwinkel zu entwickeln auf Sachverhalte. Und jeder, der meine Forschung verfolgt, ich äußere mich seit 2014 zu Katar, wer zum Beispiel meine Studie zum Thema Einbürgerung im Sport gelesen hat, weiß, dass ich auch heiße Eisen anpacke. Aber ich versuche fair zu sein und ich finde, in der aktuellen Diskussion sind viele nicht fair, sondern sehr einseitig.
Sie sind ja dagegen, aber glauben Sie, dass es zu einem Boykott kommen wird?
Also die deutsche Fußballnationalmannschaft hat 1978 an der WM in Argentinien teilgenommen, wo wenige hundert Meter entfernt von Stadien Oppositionelle gefoltert und wo Kritiker des Regimes bei lebendigem Leib aus Flugzeugen ins Meer geworfen wurden. Insofern wäre ein Absurd der WM in Katar absurd. Das Land erneuert sich graduell und verdient Unterstützung für seinen Erneuerungsprozess.
Aber jetzt haben Sie ja praktisch gerade noch mal ein Argument genannt, also ein Rückbezug auf diese WM zum Beispiel wäre gerade eigentlich ein Argument, das zu boykottieren, damit man halt in 30 Jahren, 50 Jahren sich nicht noch mal vorwerfen lassen muss, eine Diktatur im Nahen Osten unterstützt zu haben, selbst wenn es graduelle, wie Sie es genannt haben, Änderungen gegeben hat.
Entscheidend ist, ob ein Land sich erneuert oder nicht. Ich sehe hier Veränderungen zum Positiven. Sicherlich brauchen wir eine grundsätzliche Debatte darüber, unter welchen Bedingungen vergeben wir Sportgroßveranstaltungen in bestimmte Länder. Interessanterweise findet diese Debatte jetzt im Fall von Katar statt. Sie fand nicht im Fall von Russland statt, wo es keine Pressefreiheit gibt, wo Homophobie weit verbreitet ist, wo nordkoreanische Wanderarbeiter die Stadien gebaut haben. Da war die deutsche Öffentlichkeit weitgehend ruhig. Da haben Toni Kroos und andere sich nicht öffentlich geäußert. Insofern ist schon die Frage, warum Katar? Warum wurde nicht im Hinblick mit Russland in China solche Themen diskutiert? Aber wir brauchen diesen Diskurs und wir brauchen Standards, die über die Ausrichtung des Turniers selbst hinausgehen, wenn es um die Vergabe von Sportgroßveranstaltungen geht. Und insofern hoffe ich, dass wir da jetzt einen differenzierten Diskurs, der über Schwarz-Weiß-Denken und Freund-Feind-Denken hinausgeht, bekommen.
Sagt Daniel Reiche, Politikwissenschaftler an der Georgetown-Universität in Doha. Dieses Interview können Sie auch nochmal nachhören in unserer kostenlosen DLF-Audiothek oder unter deutschlandfunk.de/sport. Wout van Aert und Mathieu van der Poel. Das ist das Duell, das die Frühjahrsklassiker im Radsport in diesem Jahr bestimmt. Aber das soll ja nicht heißen, dass die beiden unbesiegbar sind. Das haben beide heute bei der Flandern-Rundfahrt erlebt. Am Ende schüttelt nämlich der Däne Kasper Asgreen beide ab. Thomas Bramel berichtet.
Den Frühjahrsklassiker von Antwerpen nach Oudenrade über 254 Kilometer bestimmen lange Zeit 7 Ausreißer, unter ihnen Nico Denz aus Waldshut. Sie erarbeiten sich zwischenzeitlich einen Vorsprung von gut 12,5 Minuten. 45 Kilometer vor dem Ziel am Koppenberg ist der Ausreißversuch beendet. 8 Kilometer später bildet sich eine Sechsergruppe mit nahezu allen Topfavoriten. Aus ihr heraus attackiert der Däne Kasper Asgreen. Nur Wout van Aert aus Belgien und der niederländische Meister Mathieu van der Poel können folgen. Van Aert muss allerdings in der Folge abreißen lassen. Nach 19 kurzen, aber heftigen Steigungen und 16 Kopfsteinpflasterpassagen holt sich Kasper Asgreen im Sprint den Sieg, den größten seiner Karriere. Platz 2 geht an Mathieu van der Poel, den Sieger des vergangenen Jahres. Rang 3 sichert sich aus der Verfolgergruppe heraus der Olympiasieger Greg van Avermaet aus Belgien.
Vor 5 Jahren hat auch Peter Sagan die Flandern-Rundfahrt gewonnen. Heute ist er bei der entscheidenden Attacke nicht mehr stark genug gewesen. Das liegt auch daran, dass er sich im Winter mit Corona angesteckt hat. Nicht der einzige Radsportler. Tom Mustroff hat sich umgehört, wie die Fahrer versuchen, nach einer Infektion wieder in Tritt zu kommen und hat am Ende auch Hinweise, die für Hobbysportlerinnen und Sportler interessant sein können.
Es ist die Zeit der Radsportklassiker. In das große Duell zwischen den beiden Helden des Frühjahrs, Wout van Aert und Mathieu van der Poel, möchte auch Altmeister Peter Sagan eingreifen. In diesem Jahr trägt er aber einen zusätzlichen Rucksack.
Ich hatte das Pech, Covid in Gran Canaria zu bekommen. Ich musste dann 3 Wochen lang mit allem aussetzen und begann danach wieder ganz langsam,
erzählt der Slowake. Er war in Gran Canaria nicht nur lange in der Quarantäne, er musste auch mit dem Training aussetzen. Das beeinträchtigt ihn noch jetzt, findet er.
Mental habe ich mich gut erholt. Das Problem ist nur, dass ich all das, was ich im Winter trainiert habe, verloren habe. Das ist normal. Ich musste dann bei Null anfangen.
Sagan ärgert der verlorene Aufbau zwar, aber aus sportmedizinischer Sicht hat sich der dreifache Weltmeister klug verhalten. Er setzte länger mit dem Training aus, kehrt auch später als geplant in den Wettkampfbetrieb zurück. Eines seiner Lieblingsrennen, den Sandstraßenklassiker Strade Bianche, hat er wegen der großen körperlichen Belastung ausgelassen und verzichtet auch auf die Halbklassiker Ende März. Stattdessen holt er sich sein Selbstbewusstsein mit einem Etappensieg bei der Katalonien-Rundfahrt. Dort musste er sich aber nicht jeden Tag voll belasten. Er beendet die 7-tägige Rundfahrt mit 1,5 Stunden Rückstand auf Sieger Adam Yates. Sagans Schicksal lenkt den Blick auf ein Problem für immer mehr Leistungssportler. Wie kommt man nach einer Corona-Infektion zurück? Einzelne Athleten waren sogar mehrfach positiv, wie der Kolumbianer Fernando Gaviria. Der empfiehlt,
man muss immer ruhig bleiben. Es ist ein langwieriger Prozess. Man muss aufpassen, dass es einen nicht zu sehr belastet und langsam versuchen, wieder zur Form zu finden.
Insgesamt 54 positive Fälle hat die UCI bei den PCR-Tests in der letzten Saison in den Profiteams gezählt. Bei insgesamt 13.850 Tests liegt die Positivrate damit bei 0,34%. Also weit unter der durchschnittlichen Infektionsrate in der Normalbevölkerung. Die schwankte in Deutschland nach Angaben des RKI in den letzten 12 Monaten zwischen 0,59% im Juli und 15,91% im Dezember 2020. Wer aber betroffen ist, für den kann Corona gravierende Folgen haben.
Wie ein Sportler das verkraftet, hängt natürlich auch immer individuell davon ab,
meint Christopher Edler, Mannschaftsarzt bei Sagans Team Bora Hansgrohe.
Also es ist natürlich ganz viel, was sich da abspielt, was jetzt nicht nur auf der rein gesundheitlichen Ebene ist, sondern natürlich auch emotional. Wenn man weiß, was Covid-19 mit einem anrichten kann, dann sind da eben nicht nur die rein physiologisch und anatomischen Sachen, die man abklären muss, sondern tatsächlich auch viel Bedenken, die man klären muss.
Edler nimmt aber auch den Athleten selbst in die Pflicht und fordert
auch eine gewisse Sensibilisierung, eben während und nach so einer Infektion auch weiterhin vorsichtig zu sein und mit offenen Augen auf den Körper zu schauen, ob das Ganze auch wirklich spurlos an einem vorbeigegangen ist.
Die Faktenlage hinsichtlich Folgeschäden ist derzeit eher unsicher. Claire Rose, eine frühere Radsportlerin, die jetzt als Ärztin in der Notaufnahme eines britischen Krankenhauses arbeitet.
Momentan wissen wir, dass 20% der Patienten, also jeder Fünfte, der im Krankenhaus behandelt werden muss, später an Herzschäden leidet. Die Sorge ist, wie sich das auf Sportler auswirkt. Es handelt sich dabei um Myokarditis, eine Entzündung des Herzmuskels.
Claire Rose hat in einem Seminar der Cyclists Alliance, einer Vertretung der weiblichen Radprofis, auch auf die Gefahren von Long-Covid hingewiesen.
10% der Leute, die komplett asymptomatisch waren oder nur milde Verläufe hatten, haben dann später Symptome, 4 Wochen später, 12 Wochen später. Auch hier ist noch unbekannt, warum das auftritt, wer am stärksten betroffen ist und was das für Sportler bedeutet.
Wegen all dieser Unsicherheiten ist nach einer Covid-Infektion daher Vorsicht geboten. Ex-Radsportlerin und Ärztin Rose empfiehlt einen 6-stufigen Rückkehrplan. Er wurde von einer britischen Forschergruppe entwickelt und bereits im vergangenen Jahr im British Journal of Sports Medicine veröffentlicht.
Die erste Phase ist eine Ruhephase. Bei milden Symptomen sollten nach dem Ende der Erkrankung 10 Tage Ruhe erfolgen, mindestens 7 Tage davon ohne Symptome. Während dieser Zeit trainiert man nicht, geht bestenfalls spazieren.
Meint Rose. Phase 2 beschrieb sie so.
Man kann jetzt mit leichtem Training beginnen, weniger als 15 Minuten lang und unterhalb von 70% der normalen Herzfrequenz. Das sollte man einige Tage machen und wenn keine Symptome auftreten, zum nächsten Schritt übergehen.
Dann kann das Training auf eine halbe Stunde Dauer und maximal 80% der Herzfrequenz erhöht werden. Tags darauf werden 30 Minuten Training empfohlen. Phase 4 erlaubt 60 Minuten Training pro Tag. Die Belastung sollte auch hier aber nicht über 80% der vorher üblichen Herzfrequenz beim Training hinausgehen. Einzelne Phasen sollten mehrere Tage andauern. Nach frühestens 17 Tagen wird eine Rückkehr zum normalen Trainingsbetrieb empfohlen. Geht man von einer durchschnittlichen Krankheitsdauer von 10 Tagen aus, beträgt der Trainingsausfall, also selbst bei milden oder asymptomatischen Verläufen, 4 Wochen. Der wiedergenesene Sagan beschreibt seine Situation ganz prägnant so.
Ich bin nicht besorgt. Ich befinde mich eben nur in einer anderen Saison als die anderen.
Meint Peter Sagan am Ende von Tom Mustroffs Beitrag. Der Radprofi hat also nicht nur seine Kontrahenten zum Gegner, sondern auch Corona. Das gilt aber auch für einige andere Ex-Sportler, in dem Fall Skirennläuferin Hilde Gerg und Hockeyspieler Moritz Fürste zum Beispiel. Beide haben in ihrer jeweiligen Heimat Testzentren aufgebaut und erzählen darüber im Deutschlandfunk Sportgespräch. Darin findet Gerg auch deutliche Worte zu der Frage, ob Athletinnen und Athleten vor Olympia bevorzugt geimpft werden sollten.
Ich bin selbst Leistungssportlerin gewesen, natürlich, aber da wissen so viele Leute einfach gar nicht, wie sie sich übermorgen ihr Brot kaufen können. Und da muss ich dann nicht diskutieren, ob ein Leistungssportler jetzt eine Impfung braucht, wenn er nach Tokio fliegt. Wenn er sich nicht sicher fühlt, wenn er nicht geimpft ist, dann ist es vielleicht eine eigene Entscheidung, da zurückzuziehen.
Sagt die Olympiasiegerin von 1998 Hilde Gerg. Und das gesamte Sportgespräch gibt es heute um 23.30 Uhr hier im Deutschlandfunk. In 4 Monaten soll in Tokio das olympische Feuer entzündet werden. Und wenn es tatsächlich einen feierlichen Einmarsch ins Stadion geben sollte, will ein Ringer aus Köln mit dabei sein, Rabia Khalil. Aber nicht für Deutschland, sondern für den palästinensischen Ringerverband. In der kommenden Woche beschreitet er das asiatische Qualifikationsturnier. Jessica Sturmberg hat ihn vorher getroffen.
Rabia Khalil trainiert derzeit täglich. Seinen Job als Versicherungskaufmann hat er reduziert, um bestmöglich vorbereitet zu sein für das Olympia-Qualifikationsturnier am kommenden Wochenende in Almaty, Kasachstan. Seine deutschen Ringerkollegen waren bereits vor 2 Wochen beim europäischen Qualifikationsturnier in Budapest im Einsatz und haben 2 Tickets gelöst. Rabia Khalil nimmt als Mitglied der palästinensischen Mannschaft bei der Asien-Qualifikation teil. Wobei Mannschaft nach mehr klingt, als es tatsächlich ist.
Also seit vielen Jahren bin ich der einzigste Athlet, der Palästina international vertritt. Gott sei Dank ist noch ein weiterer Athlet dazugekommen, der allerdings nicht in Palästina lebt, sondern in Palästina geboren ist. Der lebt jetzt in der Türkei und studiert dort. Und wir beide sind diejenigen dann eben, die zu dem Turnier fliegen werden. Er kommt angereist aus der Türkei, ich komme angereist aus Deutschland. Der Verbandspräsident kommt angereist aus Palästina.
Ein Turnier, das bei steigenden Corona-Infektionszahlen nicht ohne Risiko ist für den 35-Jährigen. Aber ob die Hygienevorschriften auch noch für die Mutationen ausreichend sind, darüber zerbricht er sich derzeit nicht den Kopf.
Ich versuche mich gar nicht so lange mit dem Gedanken zu befassen. Es reicht ja schon, dass wir mit dem Covid-19 zu tun haben und wenn man nach sagt, ja, dann kommt noch das dazu und das dazu und das dazu, dann geht das wirklich auf die Psyche und das sollte man halt ein bisschen vermeiden.
Er will den Kopf frei haben für die Chance, die er hat. Rabia Khalil kämpft im griechisch-römischen Stil, Gewichtsklasse bis 77 Kilo. Nur die beiden Finalisten dürfen nach Tokio. Sein größter Konkurrent ist der Südkoreaner Kim Hyeon-woo, Olympiasieger von 2012 und Bronzemedaillengewinner von 2016, von dem er hofft, ihm erst im Finale zu begegnen. Allerdings ist Khalil im Gegensatz zu den anderen Ringern allein auf sich gestellt. Kein Trainer, kein Physio, kein Arzt stehen an seiner Seite. Dafür gibt es beim palästinensischen Verband nicht genug Geld.
In Palästina wird einfach nicht gerungen. Die Qualifikation fehlt auch. Ich kann mich auch nicht von jemandem nicht coachen lassen, der dazu nicht geeignet ist und der auch eine gewisse Qualifikation nicht hat, weil ich im Endeffekt sowieso nicht auf den hören werde.
Es fehlen ganz einfach professionelle Strukturen und ein Umfeld, das Profisport überhaupt möglich macht.
Der Verband ist noch nicht bereit, richtig zu sagen, ja, wir bilden hier Leistungssportler aus. Das können die zurzeit nicht. Die Umstände erlauben es ohnehin nicht. Also wir haben keine Kampfrichter, wir haben nicht mal eine eigene, in Palästina nicht mal eine eigene Halle, die zum Verband gehört. Auch nicht mal eine offizielle Matte, Trainer, da fehlt es vorne und hinten an allem.
Bedingungen, die Rabia Khalil nur aus Erzählungen kennt. Denn er selbst war noch nie in dem Land, für das er startet. Seine Großeltern fliehen einst aus Palästina. Seine Eltern werden in einem Flüchtlingscamp im Libanon geboren und ziehen weiter nach Deutschland, wo Rabia Khalil zur Welt kommt. Seitdem er ein Jahr alt ist, hat er in Köln gelebt. In der Grundschule hat ihn damals ein Freund mit zum Ringen genommen.
Ich bin kölscher Palästinenser durch und durch. Köln ist meine Heimat. Palästina ist ebenso meine Heimat. Heißt jetzt nicht, weil ich nicht dort geboren bin, dass dort meine Wurzeln nicht liegen. Meine Wurzeln liegen da. Ich habe mich mit dem Thema sehr oft befasst. Woher komme ich?
Die Entscheidung, für Palästina zu starten, ist für ihn nicht einfach nur ein Weg gewesen, in die internationalen Wettkämpfe zu kommen. Es ist für ihn auch eine Art Weg zurück in das Land seiner Vorfahren, in das sie nicht mehr zurückgelangen, aber immer die Sehnsucht danach hatten.
Also ich vertrete eigentlich meine Heimat, die ich nie gesehen und kennengelernt habe, nur aus dem Fernsehen kenne, nur aus der Erzählung kenne. Mir bedeutet das einiges, für Palästina an den Start zu gehen. Die Flagge auf der Brust, wenn ich aufgerufen werde auf dem Turnier Rabia Khalil für Palästina. Ich kann mich ganz genau noch daran erinnern, als ich das erste Mal gehört habe. Rabia Khalil Palestine. Also es war ein sehr, sehr, sehr schönes Gefühl.
Eines, das er wiederum nicht gehabt hätte, wenn er dort groß geworden wäre, weil ihm dann eine professionelle Sportkarriere wohl verwehrt geblieben wäre. So kann er seine Heimat nur vertreten, weil er in Deutschland die Möglichkeiten hat. Ob er das Olympiaticket in Kasachstan allerdings löst, ist völlig offen. Momentan fehlt ihm die Wettkampfpraxis. Seit einem Jahr hat er Corona-bedingt kein Turnier mehr bestritten. Und doch hat er einen ganz großen Traum.
In der Geschichte haben wir es bislang zweimal geschafft, uns direkt zu qualifizieren ohne Wildcard. Das war 2012 im Judo und 2016 auch eine Deutsch-Palästinenserin, die in Berlin lebt, Maya Dassayat. Und ich wäre gern der Dritte.
Ein Bericht von Jessica Sturmberg. Und in der Bundesliga ist es im Berliner Derby beim 1:1 geblieben. Guido Ringel mit dem Spielbericht.
Viel Energie, viel Einsatz und Reibung auf beiden Seiten spürte man die Rivalität. Und am Ende hatten sie sich alle lieb. Nach einer Punkteteilung mit einem 1:1 trennen sich der 1. FC Union und Hertha BSC im Stadion an der Alten Försterei. Dabei war es für die Heimmannschaft, für die Eisernen, so gut losgegangen. Schon nach 10 Minuten die 1:0-Führung. Der Andrich-Schuss aus 24 Metern passte genau. Hertha BSC aber nach nervöser Anfangsphase besser in der Partie. Viel Ballbesitz und ein klarer Elfmeter, der Hertha zurückbrachte ins Spiel. Foul an Guendouzi im Union-Strafraum und Luke Bacchio nutzte die Gelegenheit zum Ausgleichstreffer. In der zweiten Halbzeit sehr aggressive Unioner, die allerdings kaum eine Tormöglichkeit herausspielen konnten. Und Hertha BSC brachte das Ganze rum, holt einen wichtigen Punkt im Kampf gegen den Abstieg. 1:1 am Ende im Hauptstadtderby.
Und die Hertha ist damit nämlich 2 Punkte vor dem 1. FC Köln, der auf dem Relegationsplatz steht, davongerückt. Und Union Berlin hat tatsächlich die Möglichkeit, nach Europa zu blicken. 39 Punkte, Platz 7 in der Tabelle. Und mit dieser Nachricht endet Sport am Sonntag mit Maximilian Rieger. Im Namen des gesamten Teams vielen Dank fürs Zuhören. Nochmal der Hinweis auf deutschland.de/sport. Da können Sie nochmal die Beiträge nachlesen. Und jetzt wünsche ich Ihnen frohe Ostern und einen schönen Abend.